Deutschlandfunk. Musikjournal.
Liebe, Intrige und manchmal auch große Politik, das sind die Zutaten für klassische Dramen, das sind auch die Zutaten für Don Carlos. Waren es für Friedrich Schiller, der den historischen Stoff Ende des 18. Jahrhunderts in die Versform eines dramatischen Gedichts gegossen hat. Und knapp 100 Jahre später auch für Giuseppe Verdi, der aus Schillers Vorlage dann eine seiner besten Opern schuf. Viele Häuser haben sie im Repertoire, auch die Staatsoper in Wien, und doch haben die Wiener sich zum Bestand Konkurrenz ins eigene Haus geholt. Mit einer zweiten Fassung, jetzt inszeniert von Kirill Serebrennikov. Holger Nolze hat die Premiere für uns besucht und ist jetzt bei mir im Studio. Herr Nolze, was soll das? Zweimal das gleiche Stück in die Auslage legen?
Ja, weil wir ja mit diesem Don Carlos, Don Carlo nie so richtig fertig sind, wie auch Verdi nie da richtig fertig mit geworden ist. Ein komplexes, vielschichtiges Stück. Und tatsächlich ist die französische Fassung, die Peter Konvitschny 2001 in Wien inszeniert hat und die immer noch läuft, ein anderes Stück als die italienische. Es ist fünfaktig, es ist französisch, es erzählt eine Vorgeschichte, die gar nicht so unwichtig ist für das Kommende. Und Philipp Jordan, der das jetzt dirigiert hat, hat im Programmheft lange erklärt, warum man jetzt die italienische spielen muss. Ich glaube, es ist einfach dieser Grund, die Meile in der Fassung ist die Alternative. Man kann dann sagen, sie ist dichter, sie ist näher am Melodrama und das andere ist ein bisschen mehr Grand Opera. Mhm. Das gibt es nur in Wien, dass man zwei Don Carlos hat.
Ja, und sie ist ein bisschen kürzer, was bei diesem großräumigen Stück wahrscheinlich
absolut
auch eine Rolle spielt. Ganz kurz zur Story. Also Carlos liebt Elisabeth, die Frau seines Vaters Philipp. Spanische Truppen verwüsten Flandern, Carlos will es befreien. Das ist ein Drama, das ja das auch viel Spielraum eigentlich bietet.
Ja, der Regisseur sagt genau nicht, weil das historisch ist. Der Posa ist ja nicht historisch, aber vieles ist natürlich historisch oder jedenfalls auf historischer Grundlage erfunden. Und Kirill Serebrennikov hat seine Arbeit vorausgeschickt, dass es ja eigentlich so schwer ist für einen Regisseur, da jetzt was Eigenes zu machen, weil das ja historisch doch schon definiert ist. Und er macht es erstmal auf dem Papier raffiniert. Er wollte kein Kostüm schinken. Das ist ja, wie kommt man aus dem Hause Habsburg raus, ohne diese Kostüme auch zu zeigen. Und sein Dreh ist, das Ganze spielt in einem Kostümmuseum. Und zwar in einem Museum für wirkliche, echte, historische Kostüme. Die werden da im Labor untersucht mit Fadenzählern und in einer nicht schönen, nicht Don Carlo-Atmosphäre, nämlich mit viel Neonlicht werden die dann aus Futteralen rausgeholt und dann werden die so ganz zeremoniös angezogen. Was wir sehen auf der Bühne sind wirklich historisch akribisch rekonstruierte Kostüme von Philipp II., Don Carlo und was man ja von Bildquellen her kennen kann. Ich dachte, es ist ein bisschen schade, der Aufwand, der da getrieben worden ist und der ein Vermögen gekostet haben muss, weil es dann in diesem Licht gar nicht so toll aussieht. Aber was ist die Story? Es spielt nicht im Hause Habsburg, sondern unter den Angestellten dieses Museums. Das klingt nicht sehr plausibel, ist es am Ende auch gar nicht, weil man nämlich diese Doppelgängerei, also die Figuren treten dann in die Figuren Don Carlo, der seine Mutter in Anführungsstrichen liebt, Philipp, der Großinquisitor, treten die ein. Es bringt nicht wirklich einen Mehrwert und letztendlich scheitert Serebrennikov am Drama. Es ist uns ein bisschen egal, was unter diesen Angestellten passiert, weil sie die Fallhöhe nicht haben.
Ja, und offensichtlich waren einige Leute im Publikum, habe ich gehört, ziemlich unzufrieden schon während der Vorstellung.
Also das will uns natürlich auch ein bisschen aufregen und Serebrennikov muss seinem Ruf als Dissident natürlich auch gerecht werden und bringt da auch zu allem Überfluss noch so Aktivisten der letzten Generation auf die Bühne, die dann gegen Textilkonsumismus protestieren. Warum in diesem Museum? Ich habe es nicht verstanden. Es ist eigentlich ein klarer Widerspruch. Der Ärger war trotzdem total übertrieben. Und dann gab es ja erstmalig in der Wiener Staatsoper den Fall, dass ein Dirigent die weiße Fahne gehisst hat, Philipp Jordan, als die Booster gar nicht aufhören wollten zwischen dem dritten und vierten Akt, wickelte seinen Taschentuch um den Stab und schwenkte die weiße Fahne. Dann war ein bisschen Ruhe.
Das kann man natürlich sagen als Premierenbesucher. Mir doch egal, was die Regie macht. Ich bin eh für die Stimmen und das Orchester gekommen.
Das hat sich auch gelohnt. Ein natürlich staatsopernwürdiges Ensemble und ganz vorne dran Asmik Grigorian als Elisabeth. Asmik Grigorian, Sängerin des Jahres gerade bei der Opernwelt, in ihrer ersten Elisabeth. Ich finde, sie macht es großartig. Das ist die erste Arie, die beklagt das Schicksal der Hofdame Aremberg, die da verstoßen wird, weil sie gegen das spanische Hofzeremoniell verstoßen hat. Es ist Empathie, es ist Schmerz, es hat diese engelshaften Höhen, es hat die Tiefe des Schmerzes ist ein enormer Ambitus, was die Partie hat. Neben mir saß ein geschätzter Kollege, der raunste, das sei ja keine italienische Tinta, aber bitte haben Sie da was vermisst.
Ich jetzt gerade nicht, aber die Frage bleibt natürlich im Raum, es sind noch mehr Leute auf der Bühne.
Es sind mehr Leute auf der Bühne. Wir haben vorhin schon den Tenor gehört, Joshua Guerrero, ein Amerikaner, Mexikaner. Für mich immer ein bisschen nah am Schluchzen, sehr viel sozusagen Druck raufgegeben auf die hohen Töne. Ihn haben wir gehört mit dem Poser von Etienne Dupuis, Kanadier, der das, finde ich, sehr gut macht, aber auch sozusagen in seiner Zone bleibt. Er überschreitet das nicht, aber man versteht alles gut, es ist fein balanciert, nichts dagegen. Roberto Tagliavini war Philipp II., ein unangenehmer Typ, so in so einem Karo-Sacco, so ein Mikromanager der Macht, den man nicht mögen muss. Erst fand ich ihn ein bisschen monochrom, dann hat er natürlich seine großen Meditationen, dann kommen andere Töne dazu, aber so richtig über die Rampe kommt er nicht. Trotzdem insgesamt kann man das natürlich sängerisch nur würdigen. Musikalisch, Orchester, ein bisschen laut, ein bisschen schnell, ein bisschen plakativ. Aber wir haben zum Beispiel bei dem Freundschaftsduett der beiden gerade gehört, eigentlich kann der Philipp Jordan sie auch mal zurücknehmen und dann gegen das Klischee arbeiten. Aber meistens war es nicht so.
Ja, also für die Ohren wurde gesorgt. Und bei den Kostümen kann man ja hoffen, dass sie vielleicht in einer anderen Inszenierung nochmal Verwendung
finden. Sind ja jetzt da.
Kirill Serebrennikov inszeniert in der Wiener Staatsoper Verdis Don Carlo in der vieraktigen Spätfassung. Holger Neusel, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk. Musikjournal.